D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Tödliche Gifte, Botschaften an den Ex und Handyspionage heute für euch. Hört sich an wie der Plot für eine richtig gute Crime-Serie, ist aber in der Tat die Redaktionskonferenz in D-Radio Wissen. Heute, an diesem Montag, mit dabei der True Detective von D-Radio Wissen, Sebastian Rams.
Schönen guten Abend.
Schon den Block gezückt und wird mitschreiben. Wir klären nämlich heute, was hat Kim Jong-nam getötet? Welches Gift war's? Welches ist das tödlichste Gift, das es gibt auf dieser Welt? Welche Handys in Deutschland werden ausspioniert? Und was sagen eigentlich die Leute nach einer Trennung zu ihrem Ex? Alles Sachen, die heute geklärt werden. Mein Name ist Thilo Jahn. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Wir reden über das Handy. Für viele Flüchtlinge ist das Handy der wichtigste Besitz. Klar, einerseits ist es die Verbindung ins Herkunftsland. Man schreibt vielleicht noch die ein oder andere WhatsApp. Es ist natürlich auch auf der Flucht ein sehr wichtiges Hilfsmittel. Es verrät viel über die Person. Wenn man da mal reinschaut in dieses Handy, da stecken ziemlich viele Daten drin, die gespeichert werden. Das Bundesinnenministerium hat das jetzt auch erkannt und hat deshalb einen Gesetzentwurf vorgestellt. Es sieht vor, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, die Daten aus den Handys der Flüchtlinge auslesen können soll. Warum das Ganze, sprechen wir drüber mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Schönen guten Abend, Gudula.
Guten Abend.
Das BAMF ist zuständig dafür, über Asylverfahren zu entscheiden. Was soll diese Spionageaktion jetzt?
Ja, stellen wir uns vor, ein junger Mann ist Paschtune, das sagt auch der Dolmetscher, der sich den Dialekt angehört hat. Und dieser junge Mann sagt jetzt, er kommt aus Afghanistan, aus einem besonders unsicheren Teil der afghanisch-pakistanischen Grenzregion. Und er hat keinen Ausweis, wie 7 von 10 Asylantragstellern. Mhm. Und wenn er Afghane ist, dann hat er etwa eine 50-prozentige Anerkennungschance. Wenn er aus Pakistan kommt, hat er praktisch keine. Jetzt können die Mitarbeiter im BAMF Fragen stellen. Das werden sie auch, werden versuchen rauszukriegen, was derjenige über Afghanistan weiß, aber das ist relativ schwer und so richtige Sicherheit wird es da oft nicht geben. Und klar, wenn man da ins Handy schauen kann, dann wird es da möglicherweise eben Auskünfte geben darüber, wer er ist und aus welchem Land er kommt.
Wie darf man sich das praktisch vorstellen? Werden die Leute aufgefordert, die Handys zu zeigen oder wird da irgendwie ein Stream nachgeschaut?
Da werden die Leute aufgefordert, die Handys zu zeigen, wenn sie sie denn dabei haben. Also jemand, der da befürchten muss, dass irgendwie was rauskommt, was ihnen nicht weiterhilft, der bringt das Handy vielleicht gar nicht mit und sagt, er hat keins. Das macht allerdings natürlich den Vortrag nicht viel plausibler. Also was wir wissen aus dem Gesetzentwurf, da steht drin, dass die BAMF-Außenstellen ausgerüstet werden sollen mit Geräten, mit Lesegeräten in Höhe von 3,2 Millionen Euro. Und es soll eine forensische Software angeschafft werden. Das heißt also, das spricht dafür, dass da wirklich direkt vor Ort ausgelesen werden soll. Und jetzt könnte man denken, dass das dann mit jedem Flüchtling passiert oder mit jedem Asylantragsteller. Aber da hat heute ein Sprecher des Innenministeriums widersprochen, hat gesagt, nee, das ist erstens ja grundrechtlich einigermaßen ein tiefer Eingriff. Und außerdem würde das logistisch das BAMF gar nicht schaffen. Deswegen wären das Einzelfälle, in denen das nur passiert.
Also aber auch nochmal kurz festhalten, es geht darum, bei den Leuten, die vielleicht nicht ganz ehrlich sind, bei der Angabe was nachzuweisen und die zu überführen.
Oder wo man das fürchtet. Genau.
Mögliche Gefährder zum Beispiel, dass man auch so jemand wie Anis Amri in Berlin hätte vorher festnehmen können.
Nee, das geht danach nicht. Aha. Mögliche, also das, man kann nicht dann einfach alles auslesen und danach gucken, oh, mal sehen, ist der vielleicht gefährlich, hat der vielleicht IS-Kontakte, sondern das ist schon ganz spezifisch Herkunftsland, Identität. Mhm. Das andere wäre auch viel problematischer, weil man dann ja wirklich alles durchforsten muss und das ist hier aber wohl erstmal nicht geplant.
Jetzt gibt es diesen Gesetzentwurf. Wie weit ist denn dieser Plan fortgeschritten und wie geht es weiter?
Also erstmal ist das ein gemeinsamer Plan. Das ist was, was der Bundesjustizminister und der Bundesinnenminister schon mal nach dem Anschlag in Berlin gemeinsam verabredet hatten. Dann hat das Kanzlerin Angela Merkel noch mal mit den Ministerpräsidenten auch so beschlossen. Und das geht jetzt nur um den Gesetzentwurf. Das heißt, der politische Wille ist bei so ziemlich allen Mehrheiten, also bei den Mehrheitsträgern, da das auch durchzusetzen. Der konkrete Entwurf ist jetzt noch nicht abgestimmt. Der soll aber, sagt der Sprecher heute, möglichst schnell ins Parlament. Dann müssen eben Bundestag und Bundesrat noch mitsprechen. Und dann ist auch noch die Frage, das, was du eben angesprochen hast, diese Frage, ob man nicht mehr soll rauslesen können, ob das nicht noch vielleicht reinverhandelt werden soll. Aber das wäre dann eben auch grundrechtlich problematisch.
Und dann kommt Verfassungsschutz und sagt irgendwann, nee, geht wieder nicht.
Verfassungsgericht meinst du, ne?
Ja.
Ja, das ist natürlich die Frage. Also wenn da noch viel mehr reinkommt, dann könnte das durchaus sein. Hier geht es einmal um Artikel 10, das heißt also das Kommunikationsgrundrecht. Und dann kennen wir ja diese Problematik von der Online-Durchsuchung. Mhm. Da könnte man ja erstmal dran denken. Aber so schlimm ist das hier nicht, weil das besondere Problem bei der Online-Durchsuchung ist, dass die heimlich passiert. Hier ist es ja ganz offen. Und dass ein Computer oder ein Handy beschlagnahmt wird, das ist an sich möglich. Da ist höchstens hier die Frage, ob nicht eigentlich noch ein Richter mitsprechen müsste. Mhm. Aber ich meine, die Gründe sind ja nicht gar nichts, warum das hier gemacht werden soll. Also sowas müsste eigentlich schon gehen.
Okay, aber es kollidiert dann doch schon mit den Grundrechten der Betroffenen, sagst du?
Ja, auf jeden Fall. Okay. Aber trotzdem denke ich, unterm Strich müsste es wahrscheinlich gehen, wenn die nicht noch draufsatteln.
Mhm. Mitarbeiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, BAMF, sollen künftig im großen Maßstab die Handys von Asylbewerbern durchschauen dürfen und deren Identität besser festzustellen. Das geht aus dem Gesetzentwurf des Bundesinnenministeriums jetzt hervor. Informationen waren das von Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Heute ist Montag. Und heute früh, da sind wir aufgewacht mit der Mistdrossel und mit dem Hausrotschwanz, diesen beiden Vögeln in Hilscher oder Hasehahn, nämlich Diane Hilscher und Martin Schütz, erklärt, dass sie zurück sind aus den Wintergebieten. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid, Mistdrossel und Hausrotschwanz. Redaktionskonferenz ist ja bekanntlich was sich ein bisschen später am Tag entwickelt, die Sendung, deswegen müssen wir auch auf ein Tier schauen, dass sie nicht in so ganz großer Höhe unterwegs ist. Sebastian, da gibt's nämlich auch jemand, der zurück ist.
So sieht's aus. Ein Tier, das sich ein paar Stockwerke eben tiefer am Boden abmühen muss, um richtig vorwärts zu kommen. Denn anscheinend schlagen auch bei den Kröten schon die ersten Frühlingsgefühle voll durch. Vor allem in Regionen mit Feuchtwiesen und Mooren sind die Kröten auf Achse und dort, wo die Temperaturen nachts deutlich im Plusbereich liegen. Mhm. Und das ruft den Deutschen Verkehrssicherheitsrat, kurz DVR, auf den Plan. Der empfiehlt, wer mit dem Auto unterwegs ist, der sollte sein Tempo reduzieren und keine riskanten Ausweichmanöver starten. Sonst droht die Gefahr, in den Gegenverkehr zu steuern.
Bringt das denn was wirklich der Kröte, wenn wir da so runtergehen vom Tempo, von der Geschwindigkeit?
Ja, also zu abrupt solltest du deinen Bleifuß nicht runter senken. Ne? Das wäre natürlich sauschlecht, da droht saftiger Auffahrunfall. Aber eine niedrige Geschwindigkeit von Tempo 30 erhöht wohl die Wahrscheinlichkeit, dass weniger Kröten im Straßenverkehr sterben. Denn, jetzt wird's interessant, die Kröten sterben nicht nur, wenn du direkt drüber rauscht und die platt mähst, sondern werden auch, pass auf, vom Strömungsdruck der Autos zerquetscht. Ja, und der wächst mit der Geschwindigkeit des Autos an.
Der Strömungsdruck des Autos. Was passiert durch den?
Das ist ziemlich komplexe Physik, die sogar also in dem speziellen Fall noch gar nicht komplett verstanden wurde. Es hat aber etwas mit diesen unterschiedlichen Druckverhältnissen vor und unter dem Auto zu tun, hat Dietrich Hummel vom Institut für Strömungsmechanik herausgefunden. Das Ergebnis sieht so aus, wenn du mal anhalten würdest und immer ein bisschen bei Kröten gefahren würdest, mal gucken, ob die jetzt zermatscht sind oder nicht, würdest du sehen, die toten Kröten, die nicht überfahren wurden, denen hängen Teile der Innereien aus dem Mund heraus. Da hilft dann eben auch kein Schlangenlinienfahren mehr. Das heißt, ob du drüber fährst oder nicht, die Kröte stirbt sowieso.
Also wir halten fest, einfach gar nicht mehr fahren. Also die Kröte ist zurück, ja?
Oder auf der Straße.
Ja. Oder so langsam fahren, dass man bremst vorher, damit man sieht, hier ist die Kröte.
Ja.
Und dann kann man großräumig umfahren.
Das ja, könntest du auch.
Vielleicht auch ein schöner.
Oder du fährst Fahrrad.
Ja, haben wir das auch wieder gelernt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Hinterhältige, fiese Morde. Die kennen wir aus Crime-Serien wie True Detectives oder Sherlock oder Die Brücke, vergifteter Apfel, Biss, tot oder getränkter Lappen, vor den Mund, auch tot. Angeblich soll so auch der Halbbruder des nordafrikanischen Machthabers Kim Jong-un, also in dem Fall Kim Jong-nam, umgekommen sein. Ihr habt es mitbekommen, vor gut einer Woche in Malaysia angeblich ein Giftanschlag. Es gibt Videoaufnahmen. Und da sieht man schemenhaft eine Frau vor Kim Jong-nam, wobei man auch nicht so richtig weiß, ob er es ist oder nicht. Sie läuft vorbei und wischt dieser Person durchs Gesicht. Vielleicht ein Gift. Daraufhin bricht diese Person zusammen, stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Das weiß man zumindest von Kim Jong-nam. Kann das sein? Und welche Gifte sind so aggressiv, dass es reicht, kurz die Hand vors Gesicht gehalten zu bekommen? Darüber habe ich heute mit dem Toxikologen Ralf Stahlmann aus Berlin gesprochen. Ich wollte zuerst von ihm wissen, ob es tatsächlich ein so gefährliches Gift gibt, das bei kurzem Kontakt tödlich ist.
Wenn es gelingt, bei so einem kurzen Kontakt den Stoff in den Körper des Betreffenden zu bringen, ja. Aber das müsste dann injiziert werden am ehesten.
Also über Einatmen geht nicht?
Einatmen will ich nicht ausschließen, aber das setzt ja ein Einatmen desjenigen voraus.
Mhm.
Es ist für mich auch schleierhaft, was es sein könnte.
Mhm.
Angenommen, jemand hätte jetzt einen Stoff in der Hand und appliziert das jemandem, der bei Einatmen schon tödlich ist, dann geht derjenige, der das appliziert, auch eine große Gefahr für sich selber ein.
Mhm. Weil das Ding natürlich dann irgendwie an der Hand oder auch wo auch immer ist.
So ist es.
Und ist das denn gefährlich? Aber also ist denn der Stoff an sich dann schon gefährlich, wenn er in Kontakt mit der Haut kommt oder nur, wenn er im Körper drin ist?
Also als erstes denkt man dabei an die sogenannten chemischen Kampfstoffe, so Stoffe wie Sarin oder Tabun oder VX. Das sind alles sogenannte Phosphorsäureester oder Organophosphate. Die sind hochpotente toxische Stoffe und bereits bei sehr geringen Mengen können die zum Tode führen. Und die werden per Inhalation aufgenommen oder sogar durch die intakte Haut penetrieren die in den Körper des Menschen und können dann tödlich wirken.
Was verursachen die denn? Also wie entfalten die denn ihre tödliche Wirkung?
Um es simpel zu sagen, es sind Nervengifte. Und die Fortleitung in den Nerven geschieht ja durch elektrische Aktionspotenziale, aber innerhalb der Nerven werden diese elektrischen Potenziale umgeschaltet über chemische Stoffe, sogenannte Transmitter. Und genau in diesen Vorgang greifen diese Stoffe ein.
Das heißt wirklich, also man nimmt dann eine Pipette an den Hals oder irgendwie auf den Finger oder irgendwas und die Person ist postwendend tot oder wie?
Postwendend nicht. Das dauert je nach Menge des Giftes dann einige Minuten bis Stunden, eventuell auch Tage, wenn es keine hohe Dosis war und je nachdem, ob dann Therapie erfolgt oder nicht. Aber diese Stoffe wirken sehr schnell. Das ist das, was man kennt als chemische Kampfstoffe. Die sind bereits vor vielen Jahrzehnten entwickelt worden und leider auch immer wieder für terroristische Anschläge benutzt worden.
Können Sie uns denn ein bisschen beruhigen, dass diese Stoffe irgendwo in einem Hochsicherheitstrakt abgeschlossen liegen oder dass es davon gar nicht so viel gibt?
Kann ich leider nicht. Da kann man nicht beruhigen, sondern davon gibt es relativ viele und sie sind auch gar nicht so schwer dann chemisch herzustellen, sodass es da durchaus eine Bedrohung generell gibt durch diese Stoffe.
Jetzt wollen diese malaysischen Behörden die Leiche noch obduzieren lassen. Inwieweit können denn eigentlich tödliche Gifte da im Körper nach dem Tod noch nachgewiesen werden?
Na, das kommt auch sehr drauf an. Einige Stunden, manche einige Tage. Und denken Sie an den Fall des Politikers Juschenko, da war Dioxin im Spiel und das Dioxin können sie im Prinzip noch Jahre danach nachweisen.
Aber so ganz eindeutig, höre ich daraus, lässt sich es manchmal dann doch nicht nachweisen?
Ja, vor allen Dingen muss man wissen, wonach man sucht. Ja. Solange man keinen Anhaltspunkt hat, was für eine Substanz das gewesen sein könnte, ist es wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wenn man einen Verdacht hat aufgrund der klinischen Symptomatik und nach dem, was ich aus der Presse mitbekommen habe, gibt es da nur kaum irgendwelche Mitteilungen, was für Symptome aufgetreten sind. Und wenn, dann nur unspezifische Symptome, wie meinetwegen Schwindel oder so. Daraus kann man aber keine Diagnose stellen.
Das tödlichste Gift, Herr Stahlmann, das Sie kennen, was ist das?
Ja, in den entsprechenden Listen wird dann immer wieder Botulinumtoxin angeführt als Paradebeispiel für einen bakteriellen Stoff, ein bakterielles Protein, was hochtoxisch ist und was auch auf diese Nervenübertragung mittels Acetylcholin, über die ich eben schon gesprochen habe, einwirkt. Da reichen einige wenige Nanogramm oder Mikrogramm.
Sagt Ralf Stahlmann, Toxikologe, der auch zuletzt an der Berliner Charité gearbeitet hat, war das über Gifte, die bei kurzem Kontakt tödlich sein können. Beschäftigt hat uns ein Video, das angeblich einen Giftanschlag auf Kim Jong-nam zeigt, den Halbbruder von Kim Jong-un. Aber wie gesagt, die tatsächliche Todesursache ist noch nicht geklärt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Heute war Montag und heute war One Day Without Us. Migranten in England und Sympathisanten einer Aktion haben einen Tag lang einfach mal nichts gemacht, um zu zeigen, dass ohne sie auch nichts geht. Es geht ihnen um ein weltoffenes Großbritannien und diese Aktion, diese One Day Without Us Aktion, läuft noch bis Mitternacht. Sebastian, du hast dir diesen Protest mal genauer angeschaut. Ja, wer sollte sich angesprochen fühlen, wer sollte mitmachen?
Auf der Website von One Day Without Us werden alle Migranten dazu eingeladen, die entweder aus EU-Mitgliedstaaten nach Großbritannien gekommen sind oder auch aus Nicht-EU-Staaten, das ist vollkommen egal. Und die sollten eben mal, wie du es schon gesagt hast, die Arbeit ruhen lassen. Also mal nicht den Bus fahren für die Briten, mal nicht den Friseur geben und die Haare schneiden oder mal nicht bedienen im Lokal, damit jeder sieht, was passiert. wenn die Menschen nicht aktiv sind in der Gesellschaft. Aber auch jeder Brite, der diesen positiven Beitrag zu schätzen weiß, den Einwanderer zum Gesamtbild der britischen Gesellschaft eben beitragen.
Wer steckt dahinter? Wer sind die Macher hinter One Day Without Us?
Da sind auch die EU-Bürger, die zu Gast sind, eingeladen und nicht die EU-Bürger, aber vor allem auch Briten, die für das Bild ihres Landes in der Öffentlichkeit kämpfen. Eine Mitorganisatorin von One Day Without Us heißt Susanna, ist 30 Jahre alt und kommt aus Bristol. Sie ist promovierte Politologin und arbeitet an der Uni Bristol als Dozentin und engagiert sich für die Rechte von Flüchtlingen. Für sie ist jetzt wichtiger denn je, dass die Briten auf die Straße gehen und sagen, ja, wir stehen hinter Leuten aus der EU, wir stehen hinter Migranten, wir stehen hinter Flüchtlingen. Dass viele Landsleute ihre Meinung nicht zu teilen scheinen, ist ihr extrem unangenehm.
I feel sort of ashamed of how our country is now thought of as a place of intolerance and as a place that's like near to Trump's America, and that makes me feel really sad because Britain is not about that, and lots of people are going out there and working with refugees and making this country more open, and I think it's a more important time than ever for British people to go out and show that.
Ja, Susannas zentrales Anliegen ist es also zu zeigen, dass Großbritannien kein Ort der Intoleranz und kein zweites Trump-Amerika ist, sondern ein offenes Land, in dem Einwanderern geholfen wird.
Making Great Britain more open,
yes,
glaube ich, ne, noch gesagt. Ne, spielen an diesem Protesttag denn neben diesem Zusammenleben dieser Menschen auch andere Aspekte eine Rolle? Und wenn ja, was?
Ja, natürlich, klar, für Susanna ist die Solidarität, die heute gezeigt werden soll, auch Anlass zu fragen, was mit der britischen Wirtschaft passieren würde, wenn alle Migranten eben einfach einen Tag lang nicht arbeiten würden, und das ist ihre Antwort.
Yeah, so I think like showing that sort of solidarity in Britain and saying, well, you know, what would happen to our economy if like all these migrants just stopped working for one day? I think the whole place would fall apart, and not enough people realize how many migrants and people from all over have built this country.
Da schwingt natürlich die Hoffnung mit, durch diesen Protesttag den Menschen die Augen zu öffnen, die die wirtschaftliche Bedeutung der Migranten bisher eben nicht wahrhaben wollten. Und diese Hoffnung, die teilt auch Cécile aus Belgien. Sie ist 36 Jahre alt und lebt seit 10 Jahren in Großbritannien mit einem Briten zusammen.
It's a nice feeling to know that I'm not on my own in all my worry about the future as a European. It's nice to be meeting people like me who are European, who have a life here. And one answers about what's going to be the future for us, and want to get guaranteed that we'll be able to stay with the same rights as British people in this country. So I joined these activities.
Also sagt Cécile aus Belgien, es ist in der Tat natürlich spannend zu sehen, was alles nicht funktioniert an diesem Tag, wenn die Leute eben ihre Arbeit niederlegen. Jetzt ist dieser Protest One Day Without Us beschränkt, wenn ich es richtig wie der Name schon sagt, auf einen Tag, auf einen ganzen oder einzigen Tag. Kann das denn wirklich irgendwas bewegen?
Das entscheidet eben nicht nur die Protestaktion selbst, ob sie Früchte trägt oder nicht, also dass sie besonders gut organisiert war oder sehr viele Anhänger gefunden hat. Der Soziologe Dieter Rucht, der hat mir vor der Sendung erklärt, worauf es beim erfolgreichen Protest eben noch ankommt.
Häufig ist es so, dass Proteste keine unmittelbare Wirkung erzeugen, sondern erst durch die Beteiligung anderer Akteure, Parteien, einzelne Politiker dann an Gewicht bekommen, dann oft mit großer Verzögerung erst teilweise, manchmal auch ganz umgesetzt werden, manchmal aber passiert nichts, trotz viel Protest.
Ja, das bedeutet, dass so ein Protesttag wie heute in Großbritannien eine Gesellschaft im besten Fall anstoßen kann, sich zu bewegen. Dafür muss die Bevölkerung aber bereit und auch interessiert sein, sonst reicht es nur für ein kurzes Aufflackern, Flackern, und das war es dann leider.
Immerhin aber mal ein Aufflackern und mal ein Ausrufezeichen heute an diesem 20. Februar 2017. Heute ist One Day Without Us Tag. Migranten in England und Sympathisanten dieser Aktion haben einen Tag lang einfach mal nichts gemacht und machen das noch bis 24 Uhr, um zu zeigen, dass ohne sie auch nichts geht.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Zeit, über die Liebe zu sprechen, über Liebesbeziehungen. Die sind nun mal endlich, sagt ihr leider oder der ein oder andere vielleicht zum Glück. Beziehungen haben ein Verfallsdatum und die Tendenz ist, die Mindesthaltbarkeit, die nimmt ab. Eine Studie sagt im Schnitt, ist es nach 4 Jahren vorbei. Das ist ziemlich fix. Was macht man aber mit den Gefühlen, wenn Schluss ist? Also mit dem, was noch nicht gesagt wurde oder mit dem, was man sagen muss noch, weil die Trennung irgendwie noch nicht verarbeitet ist. Das Netz hat eine Lösung. Texts I wanna send my ex heißt ein öffentliches Google Doc. Da kann man alles abladen, was man so drauf hat. Funktioniert so ein bisschen wie ein Tagebuch. Man trägt da einfach ein, was man noch dem Ex oder der Ex sagen möchte. Kurzer Zeit gab es dort 2000 Einträge von melancholisch bis sentimental über viele Kraftausdrücke. Und die Radiowissenschaften-Reporter Stefan Beuting hat sich's angeschaut und wollte deshalb mit euch heute mal über Trennung reden.
Ich habe ein trauriges Thema, wollte ich dazu was fragen?
Ja.
Es geht um Trennung.
Nee.
Zeit für eine Frage? Ja. Über Trennung reden?
Nee, sorry.
Also ehrlich gesagt, nein, danke.
Sonst ist es mal irgendetwas. Heute lag's eindeutig am Thema.
Na, es geht ans Eingemachte.
Klar, der Experte wusste es natürlich vorher.
Die Frage ist mir viel zu intim.
Wolfgang Krüger ist Psycho- und Paartherapeut und Sachbuchautor. Und weil nach dem Beziehungsende ja irgendwie vor dem Neustart ist, gehört Trennung mit zu seinem Beritt.
Und insofern ist man so in einer Defizitlage. Also wenn ich darüber erzählen würde und anfange, mich darauf einlasse, ich stehe dermaßen nackig da vor dem anderen und das will man nicht.
Aber mal so richtig schön Dampf ablassen, das schon. Die Seite Texts to Exes wächst. Ein öffentliches Google-Doc, einfach so eingerichtet. Das füllt sich mit Schmerz, Wut, Trauer, mit existenzieller Sehnsucht und dem leisen Nachklang großer Gefühle.
You owe me 2000 pounds. I never liked your writing.
I tried to hate you. I still can't.
Über 2200 Einträge sind drin. 2200 Mal Trennungsverarbeitung.
I wish you'd text me back.
I am pregnant.
Wer die Einträge liest, bekommt ein Gefühl dafür, dass es Unterschiede gibt. Zwischen denen, die nachtreten und denen, die tief verletzt sind. Zwischen denen, die verarbeiten und denen, die direkt rüber switchen.
I have found someone so much better.
Also ich muss natürlich unterscheiden, bin ich derjenige, der sich trennt? Bin ich der Aktive oder bin ich der, der das erleidet? Der Aktive hat einen Zeitverlauf von ungefähr einem Jahr. Also eine Zeit, wo er die ganze Zeit schon prüft und plötzlich feststellt, mir geht es besser allein, als wenn der Partner da ist.
Anders natürlich derjenige, der getrennt wird.
Der hat das möglicherweise geahnt, aber in dem Augenblick, wo der andere sich trennt, ist man eigentlich immer überrascht und gekränkt.
Und als ich draußen auf der Straße etwas beharrlicher bohre, da kommt dann doch schließlich noch eine Geschichte.
Vor einem Jahr ungefähr. Aber da war es eher auch so ein bisschen mit dem, dass ich dann dachte, ja, du Arsch.
Momentan sei sie schon ganz gut drüber weg. Aber sich auf der Seite selbst Luft machen, anonym darüber erzählen, lieber nicht.
Ich würde sowas nicht da reinschreiben, glaube ich. Aber ja. Ich fände es witzig zu lesen oder dass halt andere da genau das Gleiche denken. Dann könnte ich mich da wahrscheinlich mit identifizieren.
Trotz der Tatsache, dass die meisten hier anonym unterwegs sind, lässt sich doch tendenziell zuordnen, wer da gerade über wen schreibt.
Your dick is great, but your heart is not.
In dem Zusammenhang ist es spannend, sagt Wolfgang Krüger, dass Männer und Frauen offensichtlich unterschiedlich mit Trennung umgehen.
Wir wissen, dass Frauen eher eine solche Trennung durcharbeiten wollen. Also sie wenden sich an die besten Freundinnen, Freunde.
Und die warten meist ab, bis sie die nächste Beziehung beginnen.
Und die meisten Männer verarbeiten eine Trennung, indem sie relativ schnell sich wieder eine Liebesgefährtin suchen. Das ist die Flucht nach vorne.
Und die hat Folgen, weil die unverarbeitete Trennung sie irgendwann wieder einholt. Und Trennung, liebe Männer, das wäre hier der Rat, seid sparsam damit.
Ja, wir Männer sind so sehr von Frauen abhängig bei Trennung, dass die Selbstmordrate von Männern in Trennung 7-mal so hoch ist wie der der Frauen.
Am Ende rät Krüger dazu, die ersten 2 bis 3 Wochen nach der Trennung komplett zu vergessen. Aufarbeitung bringe hier gar nichts. Rausgehen bei Wind und Wetter, sagt er, sich spüren, etwas unternehmen und danach erst ans emotionale Aufräumen gehen. Sich seiner Gefühle bewusst werden und sie adressieren. Und das helfe selbst dann, wenn es anonym passiert.
Und es gibt Leute, die nehmen sich dann eine Sprayflasche und schreiben was an die nächste Brücke. Oder andere, die schreiben dann ständig irgendwelche Briefe. Also ich muss irgendwas tun. Und eine Möglichkeit natürlich heute ist im Internet, das irgendwie zu posten. Und ob das anonym ist, ist ganz egal. Es muss einfach raus.
Einfach mal raus damit. Google hilft bei der Verarbeitung der Trennung. Dein Parfum roch schon immer kacke oder ich mochte eigentlich deinen Marmorkuchen sehr gerne. All die Dinge, die wir nach der Trennung noch dem Partner, dem Ex-Partner sagen wollen, die sammelt jetzt ganz einfach Google. Dort wird das alles in Doc gesammelt und den Namen dafür, der nennt sich Texts I Wanna Send My Ex. Die Seite, die war heute ein paar Mal down, weil so viele anscheinend noch was zu sagen haben zu ihrem Ex.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir reden über Segeljacht. Die größte Segeljacht der Welt heißt Sailing Yacht A, wurde in der Werft in Nobis Krug am Nordostseekanal ist das. Da wurde sie gebaut. Ja. Dann gab es eine Testfahrt, um zu gucken, funktioniert alles da irgendwie so ganz gut. Und dann möchte man ja meinen, der Eigentümer nimmt dieses große Gefährt wieder dankend an, aber es läuft nicht so gut.
Ja, nicht so wirklich. Denn der russische Milliardär Andrei Melnitschenko, der hat wegen paläppischer Millionen mit der Werft ziemlich Krach. Die muss er wohl noch bezahlen. Insgesamt soll es um 15,3 Millionen Euro gehen. Rund 10 davon stehen wohl noch der Werft zu und der Rest betrifft Rechnungen von Zulieferern. Heute haben britische Behörden offiziell bestätigt, dass die Sailing Yacht A im britischen Überseegebiet Gibraltar unter Arrest gestellt wurde. Das passiert ja öfter mal. Und das A in Sailing Yacht A, so munkelt man, hat er nach dem Anfangsbuchstaben seiner Frau Alexandra ausgewählt.
Okay. Süß. Also das ist natürlich, aber tut ein bisschen weh, wenn so das neueste Spielzeug vor der Nase weggeschnappt wird.
Ja, wer kennt's nicht?
Ein paar Superlative zu dieser Sailing-Yacht.
Ja, ja, es handelt sich, wie schon erwähnt, um die größte Yacht der Welt. Aber was heißt das? Das sind stolze 143 Meter Länge und 25 Meter Breite. Und der höchste Mast ragt tatsächlich 100 Meter in die Höhe. Die Baukosten, so habe ich es auch bei Wikipedia und überall gelesen, sollen 400 Millionen Euro betragen. Aber wenn wir jetzt schon über die Zahl spekulieren dürfen, glaube ich ja, es wird mindestens das Doppelte sein oder noch mehr. Kennt man ja bei so riesigen Bauprojekten. Die Segelfläche, die beträgt mehr als 3.700 Quadratmeter. Jetzt fragt sich jeder, wie groß ist das? Das ist ein halber Fußballplatz, muss man sich mal überlegen.
Wahnsinn, ne? Riesen Moped.
Riesenteil. Und ein nettes Detail zum Schluss. Das A in dem Namen dieser Yacht. Ne? Ach nee, das habe ich ja schon gesagt.
Hast du schon zu der Frau erklärt?
Ja, ja.
Dass sie dahinter steht.
Jetzt bin ich verwirrt.
Aber ich finde es auch gut.
Ja, pass auf,
warum hast du es nicht AAA genannt?
Nee, pass auf, weil ich bin verwirrt gewesen, weil die Frau, es geht wieder um die Frau und sie hat nämlich ein süßes Hündchen. Und deswegen gibt es eine extra Quarantäneeinrichtung an Bord, damit das Hündchen mitschippern darf.
Der ist ja
der
süß,
denkt wirklich
ja.
an alles, oder?
Ja, das ist wirklich schön. Nur das Hauptproblem bei dieser Sailing Yacht A oder A ist eben, dass sie unter Arrest steht. Und das ist natürlich bei Segelbooten nicht so gut, weil dann fahren sie meistens nicht.
Das stimmt.
Ja. Schön.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die sind schon ganz schön clever, die Wissenschaftler in den USA, als sie mitbekommen haben, dass Donald Trump der neue Präsident wird. Da haben sie schnell ihre Daten und Forschungsergebnisse kopiert und schön auf eine Festplatte gepackt, damit nicht das passiert, was nach dem Amtsantritt von Donald Trump passiert ist. Einfach mal schön die Webseite des Weißen Hauses zum Klimaschutz vom Netz genommen. Daten, Fakten, alles weg. Ihre Daten gesichert haben wohl angeblich Wissenschaftler der NASA und der Wetter- und Klimabehörden NOAA. Wissenschaftler in den USA sind eben jetzt skeptisch, ob ihre Forschungsergebnisse künftig einer politischen Zensur unterliegt werden. Wie dieses Verhältnis ausschaut, Wissenschaft zu Trump und Trump zur Wissenschaft, darüber spreche ich mit Katrin Klüver, die an der Harvard University als Politikwissenschaftlerin lehrt. Frau Klüver, wie sieht es mit dem Gebiet Politikwissenschaften denn aus? Haben Sie Angst vor politischer Beeinflussung?
Nein, also ich glaube, in der Politikwissenschaft werden wir in dem Sinne noch relativ befreit davon sein, denn es geht hauptsächlich natürlich jetzt gerade auch gerade in der Forschung um Staatsgelder und um Forschungsgelder. Das heißt, da ist die Angst nicht in keiner Weise so groß, wie wenn es darum geht, jetzt wirklich sich Wissenschaftsbereiche anzuschauen, die sehr große Datenmengen zum Teil beinhalten und die sich aber auch, wo die Daten sich direkt quasi aus Forschungen oder aus Messungen staatlicher Art speisen müssen. Das heißt, in der Politikwissenschaft sind wir da etwas weniger abhängig.
Wer ist denn dann abhängig? Also welche Lager gibt es denn da?
Ja, also abhängig sind natürlich seit der Ernennung von Scott Pruitt als Chef der Umweltbehörde, geht es natürlich besonders den Wissenschaftlern im Klimabereich, aber auch im Gesundheitsbereich, im Pharmaziebereich, gerade also was man in Amerika gemeint die Hard Sciences nennt, denen geht es natürlich jetzt gerade um die Sicherung A wichtiger Daten, beziehungsweise wird eben entsprechend spekuliert, welche Regularien gerade aus den großen Klimapaketen, die ein Präsident Obama im Hinblick auf das Pariser Klimaabkommen hier in den USA beschlossen hat, welche Regularien da noch bestehen bleiben, beziehungsweise welche Bereiche dann quasi jetzt relativ schnell von einem Präsidenten Trump mit einem Scott Pruitt an die Seite gestellt, gekippt werden könnten, was dazu führen könnte, dass ganze Bereiche in der Forschung nicht mehr unterstützt werden.
Jetzt müssen wir kurz diese Personalie Scott Pruitt erklären. Er wird Chef der US-Umweltbehörde. Er ist ein Klimawandel-Skeptiker, war früher mal Generalstaatsanwalt des Bundesstaats Oklahoma und ist einer der Hauptkämpfer gegen Obamas Klimapolitik. Würden Sie denn sagen, ist es ein Paradebeispiel, wie die Regierung mit der Wissenschaft umgeht?
Also er ist schon, wir haben es natürlich bei verschiedenen Behörden jetzt gesehen, dass man fast das Gefühl hat, dass quasi die Kabinettsposten, die besetzt worden sind, um einer bestimmten Behörde bevorzustehen, das haben wir auch beim Energieministerium gesehen, dass im Grunde genommen Menschen waren, die qua Eigenbestimmung und eigenem Glauben einer Behörde quasi entgegengesetzt waren. Also die, man wird sehen, wie ein Rick Perry mit einem Energieministerium umgeht, der aber im Grunde genommen eben auch aus einer ganz anderen Ecke kommt als seine Behörde selbst. Und dafür, und da ist Scott Pruitt ein schönes Beispiel. Ganz Amerika wartet gespannt auf den Dienstagmorgen hier, denn da sollen 3000 E-Mails an die Öffentlichkeit kommen, die ein Scott Pruitt gerade mit der Energieindustrie ausgetauscht hat, also mit der Öl- und Gasindustrie. Und da wird natürlich vermutet, dass da gegebenenfalls geküngelt worden ist, beziehungsweise Einflussnahme auf ihn genommen wurde in seiner früheren Position. Und das würde natürlich das nochmal, diese Ängste, die hier sowieso schon grassieren unter Klimaforschern, das nochmal unterstreichen. Das heißt, hier schauen alle auf Dienstagmorgen.
Was wäre denn ein Worst-Case-Szenario, was diese politische Zensur von Forschungsergebnissen angeht oder diese Einflussnahme der Politik auf die Wissenschaft?
Ja, ich glaube, da sind so drei Dinge, die sich gerade abspielen. Einerseits ist genau das, was Sie ansprachen, diese politische Abstrafung der Wissenschaft, also dieses Verlassen irgendwie auf Bauchgefühl. Oder wir haben es am Wochenende in der Sicherheitskonferenz in der Rede von Vizepräsident Pence auch nochmal gesehen, dass wieder Kreationismus, also eine Verbindung an Gott, Gottheiten und an wirklich an eine Religion geknüpft wird, auf eine merkwürdige Art und Weise. Das heißt, man könnte sich vorstellen, dass einerseits die USA gerade als Forschungszentrum, man überlegt sich, wie viele tausende junge Wissenschaftler aus aller Welt in die USA kommen, pilgern in jedem Jahr und dann natürlich hier auch bleiben wollen. Das hat auch wiederum Auswirkungen auf andere Politikbereiche, dass das relativ schnell abnehmen wird. Also wir werden eine Wissenschaftsabwanderung sehen mit Sicherheit. Wir werden gegebenenfalls, und das sehen wir jetzt eben an diesen Märschen, eine Wissenschaftsrebellion erleben. Also das werden wir sehen. Das Worst-Case-Szenario wird natürlich sein, dass in den USA zukünftig entweder eine extrem kurzfristige, kurzsichtige Wissenschaftspolitik gemacht wird oder eine eben, die auf mangelnden Fakten besteht.
Und der größte March of Scientists, also Protest der Wissenschaftler gegen politische Einschnitte, der findet am 22. April in Washington statt. Das Gespräch mit Katrin Klüver, Politikwissenschaftlerin an der Harvard University Cambridge, Massachusetts, haben wir bereits vor der Sendung aufgezeichnet.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Dass wir Farben sehen, haben wir möglicherweise dem Obsthunger unserer Vorfahren zu verdanken. Auf diesen Zusammenhang ist eine kanadische Forscherin gestoßen. Ausgangspunkt für ihre Forschung war, dass Affen und Menschen unter Säugetieren eine Besonderheit aufweisen. Sie haben drei verschiedene Arten von Farbrezeptoren in der Netzhaut. Sie können deshalb mehr Farben unterscheiden als viele andere Säugetiere, die nur zwei Rezeptorenarten haben. Eine bekannte These lautet, Farben sehen hat den frühen Affen geholfen, im grünen Wald Früchte zu erkennen. Die Forscherin hat das bei 20.000 Makaken überprüft. Bei denen haben nämlich einige Weibchen drei Rezeptorenarten und andere nur zwei. Und tatsächlich, die Affenweibchen, die Farben besser unterscheiden konnten, haben schneller Früchte entdeckt und waren besser genährt. Dreckige Luft macht uns krank. Lungenkrebs, Infektionen, das ist bekannt. Viele Forscher gehen aber auch davon aus, dass Feinstaub Frühgeburten verursacht. Ein internationales Team hat sich das genauer angesehen und eine ganze Menge Daten verglichen über die Feinstaubbelastung von Schwangeren, andere Risikofaktoren und Zahlen zu Frühgeburten. Die Forscher kommen zu dem Ergebnis, allein im Jahr 2010 könnten weltweit etwa 2,7 Millionen Babys aufgrund von Feinstaub zu früh geboren worden sein. Also wäre Feinstaub die Ursache für fast jede fünfte Frühgeburt. Andere Risikofaktoren sind Alkohol, Mehrlingsgeburten oder Krankheit. Verschmutzte Luft als Grund betrifft der Studie zufolge vor allem Schwangere und Kinder in Süd- und Südostasien. Der Feinstaub kommt dort in erster Linie durch Autoverkehr, Waldbrände und Heizungen zustande. Der erste Preis in der Kategorie Stauhauptstadt der Welt geht nach Los Angeles. Dort haben Autofahrer letztes Jahr in Stoßzeiten mehr als 100 Stunden im Stau gestanden. Das hat die Transportanalysefirma INRIX ermittelt. Sie hat Daten in fast 40 Ländern der Welt erhoben, allerdings nicht in China oder Japan. Die also ausgeklammert, kommt an zweiter Stelle Moskau mit mehr als 90 Stunden im Stau und Bronze geht an New York. Generell sind US-Städte unter den ersten 20 häufig vertreten. Sie machen knapp die Hälfte aus. Außerdem auf den vorderen Plätzen Paris, London, Bogota und Sao Paulo. Die erste deutsche Stadt liegt auf Platz 29 und ist München. Im Stau stehen ist nicht nur nervig, sondern auch teuer. $1,400 im Jahr gibt ein US-Autofahrer INRIX zufolge im Schnitt für im Stau stehen aus. Das Unternehmen erklärt aber nicht, wie es das berechnet hat.
D-Radio Wissen.
2010, 2012, 2015, nein, das sind nicht die Jahre, in denen Deutschland Fußball-Weltmeister geworden ist. Das sind die Jahre, in denen Hilfspakete für Griechenland beschlossen wurde, zur Rettung der Staatspleite. Heute ist es wieder soweit, 20. Februar 2017. Die EU-Finanzminister beraten in Brüssel über ein weiteres Vorgehen und ein mögliches Hilfspaket für Griechenland. Es stockt bei den Verhandlungen um dieses Hilfsprogramm. Zeit für uns mal nach Griechenland zu schauen und wie es da genau ausschaut momentan in diesem Land. Christian Butkereit ist unser Korrespondent für Griechenland. Ich wollte heute von ihm wissen, was die bisherigen drei Hilfspakete Griechenland gebracht haben.
Nee, vor allem voran, natürlich, Griechenland ist immer noch nicht wirklich pleite. Es kann noch seine Geschäfte tätigen. Griechenland bekommt zwar am Kapitalmarkt kein Geld mehr, aber ist immer noch flüssig dank dieser Hilfspakete. Man muss auch sagen, Griechenland ist immer noch in der Eurozone. Das ist sicherlich ein Erfolg dieser Hilfspakete, auch wenn das immer wieder auf der Kippe stand und auch jetzt wieder steht. Es gibt ein bescheidenes Wachstum. 2016 waren das 0,3%. Das war immerhin 0,6% über den Erwartungen. Die lagen nämlich im Minus. Es gibt einen Primärüberschuss des Haushalts. Der ist immerhin doppelt so viel wie erwartet, allerdings auch nur 1%. Und beim Tourismus geht es bergauf. Es gab 2016 einen Buchungsrekord. Gute Aussichten auch für 2017. Das hat vielleicht gar nicht mehr so viel mit Griechenland alleine zu tun, sondern auch mit anderen Ländern, die für Touristen schwierig geworden sind, wie etwa Nachbarland Türkei oder auch Ägypten. Davon profitieren die Griechen. Da gibt es durchaus ein paar Hoffnungsschimmer, dass man jetzt vielleicht aus dem Loch herauskommen könnte.
Also Tourismus steigend, wirtschaftliches Wachstum bescheiden, aber auch steigend. Aber das reicht ja anscheinend nicht aus, um auf eigenen Beinen zu stehen.
Nee, weil auch die Binnennachfrage völlig zusammengebrochen ist. Die Leute haben einfach kein Geld mehr. Wir haben eine Arbeitslosigkeit bei 23%, bei Jugendlichen sogar doppelt so viel, 47%. Die Hälfte der Menschen, die überhaupt noch Arbeit haben, arbeiten für den Mindestlohn von 486 Euro brutto. Das sind jetzt Zahlen eines gewerkschaftsnahen Forschungsinstituts. Die sind sicherlich nicht ganz falsch, aber man muss sie mit einer gewissen Vorsicht natürlich genießen. Was auf jeden Fall auch Fakt ist, spätestens nach 2 Jahren gibt es kein Geld mehr vom Staat. Wenn man arbeitslos ist, dann gibt es ja noch Gutscheine. Aber es muss niemand hungern, denn es gibt ein öffentliches System von Suppenküchen und eben anderen Möglichkeiten, sich zu ernähren. Mhm. Auch den Rentnern geht es schlecht. Es gab seit den ersten Hilfspaket 18 Rentenkürzungen. Ein Beispiel, eine Beamtin, die vorher 2.400 Euro hatte, die liegt jetzt bei 940 und der IWF würde gerne nochmal 20% darunter gehen. Also kein Wunder, dass der private Konsum nahezu zusammengebrochen ist.
Wie ist denn dann die Stimmung in Griechenland? Was hast du mitbekommen? Wie groß ist auch die Bereitschaft der Griechen, da jetzt nochmal mitzugehen bei erneuten vielleicht Reformen?
Also es gibt viele Leute, die sagen, ja, Reformen, das müssten wir eigentlich tun, das sehen wir auch so, nur wir können einfach nicht mehr. Also die Rentner, die beispielsweise kein Geld mehr abgeben können oder auch die Bauern, die jetzt auf die Straße gegangen sind, die jetzt mehr Geld in ihre Rentenkasse einzahlen sollen, ja, das ist sinnvoll, aber dieses Geld ist nicht übrig. Und man hat natürlich jetzt schon jahrelang diesen Leidensdruck, es wird gespart und gekürzt, die Steuern werden erhöht, aber es gibt noch nicht so den wirklichen Durchbruch, nur eben diese ganz bescheidenen Aussichten, dass es wieder hochgehen könnte, aber dem stehen eben massive Schulden gegenüber, 315 Milliarden Euro. Jetzt hat Griechenland heute gerade 2 Milliarden Euro zurückgezahlt an den Europäischen Stabilitätsmechanismus, den ESM. Im April sind nochmal 2 Milliarden fällig. Das könnte klar gehen, aber ab Juli droht wiederum eine Rückzahlung von 7 Milliarden Euro. Das kann Griechenland nur mit frischem Geld tun. Ansonsten ist es dann wirklich vorbei.
Schäuble, Finanzminister in Deutschland, sagt ja auch, es kann vermutlich zu keiner weiteren Euro-Krise kommen und er ist sich da wohl sehr sicher. Warum glaubst du, ist er sich da so sicher?
Ja, es geht ja darum, dass sich jetzt diejenigen einigen, die Griechenland helfen. Die große Frage, macht der Internationale Währungsfonds da noch länger mit? Der fordert ja Schuldenerleichterungen, vielleicht einen Schuldenschnitt. Das will Schäuble auf keinen Fall, schon gar nicht mit Blick auf die Bundestagswahl. Das sieht bei anderen Ländern, in denen gewählt wird, Niederlande oder Frankreich, ähnlich aus. Also man will jetzt keinen offenen Konflikt, man will keine offene Diskussion über einen Grexit, sondern man will die Griechenland-Frage relativ ruhig halten. Von daher hofft Schäuble auf Einigung. Einigung könnte zum Beispiel heißen, dass jetzt im nächsten Monat wieder die Kontrolleure kommen und gucken, hat Griechenland wirklich Fortschritte gemacht und dass man wieder vorbereitet, dass die nächste Tranche ausgezahlt werden kann. Da haben alle Seiten ein Interesse dran. Dafür müsste die griechische Regierung allerdings auch den Geldgebern etwas entgegenkommen, beispielsweise den Steuerfreibetrag noch einmal senken. Das würde wieder viele kleine Leute treffen, aber wahrscheinlich müssen diese Opfer gebracht werden, um diesen Pfad der Hilfe und der vielleicht langsamen Konsolidierung weitergehen zu können.
Griechenland war das erste hochverschuldete Land, für das die europäischen Partner ein Hilfspaket geschnürt haben. 2010 war das, folgten zwei weitere Hilfspakete und ein Schuldenschnitt. Die EU-Finanzminister, die suchen in Brüssel momentan nach einer neuen Lösung für Griechenland. Die Rückkehr von Gläubiger-Experten nach Athen scheint realistisch. Das ist zumindest heute aus Brüssel zu hören.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Zeit für so ein bisschen philosophische Fragen und auch so wichtige Fragen mal hier in der Redaktionskonferenz. Ja. Vieles von dem, was wir so im Leben machen, warum machen wir das eigentlich? Weil es uns vielleicht einerseits Spaß macht, aber andererseits auch, weil wir natürlich irgendwie Anerkennung bekommen wollen und weil es uns dann auch dann wieder gut geht. Aber selbst das gelobt werden hat nicht nur Vorteile, sagen Forscher Sebastian. Warum ist das so?
Ja, es wird immer komplizierter im Leben, weil ein Lob vor allem diejenigen anspricht und anspornt, an denen das Lob eigentlich vorbeigeht. Zu dieser Erkenntnis kommt eine aktuelle Studie der Uni Konstanz. Das heißt im Umkehrschluss, dass diejenigen, die etwas ziemlich gut gemacht haben, sich eher zurücklegen, als noch besser werden zu wollen.
Und wie haben die Forscher das untersucht?
Sie haben einfach die 100 Besten von insgesamt 300 niederländischen Studenten für ihre sehr gute Klausur gelobt. Aber in der nächsten Klausur haben die Gelobten sich um kein Deut verbessert, dafür aber sehr wohl die Studenten, die mit ihrer Punktzahl nur knapp unter den 100 Besten, also bei der ersten Klausur, gelegen haben. Für sie war das Lob im Endeffekt also ein größerer Ansporn, obwohl es gar nicht an sie gerichtet war direkt.
Ziehen wir daraus einfach nicht mehr aufs Lob warten oder was für unsere Arbeit? Oder einfach nicht mehr loben?
Oder man kann eigentlich alles für sich nutzen, auch wenn du nicht gemeint bist. Das kannst du dir was Positives draus ziehen.
Ja, the think positive, das ist doch mal eine Wocheneinstellung.
Ja, think positive. Das am Montag.
Ja, natürlich. Ende der Woche ist Karneval, kann man auch mal positiv denken.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wo gehen wir hin, wenn uns was fehlt? Also wenn wir was verloren haben, klar, gehen wir ins Fundbüro, Lost and Found, machen wir beim Festival zum Beispiel, wenn irgendwie das Handy in Matsch gefallen ist und wir es verloren haben, suchen wir dort die Lost and Found Stelle auf. Wir machen es vielleicht auch in der Stadt, wenn wir das Handy dort irgendwie verloren haben, also Geldbörse oder was auch immer, dann gehen wir auch dort ins Fundbüro. Aber was ist mit immateriellen Dingen, die uns fehlen? Sowas wie Zeit oder Liebe oder Geduld. Wo finden wir die eigentlich wieder? Vielleicht in Zürich. Dort hat nämlich das erste Fundbüro für Immaterielles eröffnet. Ein Lost and Found Büro für Nicht-Dinge. Das ist ein kleiner Pavillon im Bankenviertel dort. Mit Erfinder dieser Aktion oder dieses Fundbüros ist Patrick Boll. Ich habe heute mit ihm gesprochen und wollte wissen, wie das abläuft dort genau in diesem Lost and Found Büro in Zürich. Spreche ich da mit dem Computer oder mit wem?
Da ist wirklich ein Beamter oder eine Beamtin dort immer. Dann, wenn diese Öffnungszeiten sind und dann wird da 1:1, das heißt, also wenn du da reingehst, bist du alleine mit diesem Beamten und hast so eine richtige, Schalteratmosphäre. Der Beamte sitzt da hinten in seinem Kabäuschen, ein Schalter, hat sein Guckloch und der hat da natürlich schon einen Computer da und der erfasst dann eigentlich deine Meldung.
Was wird denn oft verloren, beziehungsweise oft als gesucht gemeldet?
Ja, lustigerweise ist es natürlich die ganz großen Themen, die immer wieder kommen. Also ich sage jetzt mal, die Liebe ist ein Thema, das immer wieder gesagt wird. Dann die Zeit ist auch ein Klassiker. Geduld, Hoffnung, aber eben eigentlich für uns interessant ist dann eher herauszuhören, was ist es denn genau, weil die Liebe alleine oder die Zeit alleine, das ist noch irgendwie für uns zu wenig präzise. Wir wollen natürlich ein bisschen genau wissen, was ist es genau, was ist für die Zeit, ist für jeder und jede ein bisschen anders. Ja. Und da gehen wir ein bisschen der Sache eben nicht Sache auf die Spur.
Du sagst also, die Leute schütten da richtig ihr Herz aus, kommen mit den großen Themen. Hast du da vielleicht mal irgendwie, ohne Namen natürlich, aber so eine Beispielgeschichte?
Ja, ich hätte hunderte von Beispielen, aber ich kann dir zwei, drei sagen. Also eine Verlustmeldung, die fand ich sehr, sehr kreativ eigentlich. Also da hat eine Frau ernsthaft mitgeteilt, dass sie die Freude an der Farbe Orange hat sie verloren. Und sie konnte auch ziemlich präzise beschreiben, wann und wo das passiert ist. Und das war so eine lustige Meldung. Dann kam mal ein junger deutscher Student, der hat den Glauben an die Unfehlbarkeit von erwachsenen Personen verloren. Mhm. Und der konnte das auch er konnte es gut beschreiben, wann und wie sich das für ihn angefühlt hat. Und er hat auch dann klar gesagt, falls das gefunden wird, weil es könnte ja sein gegenüber, dass jemand das findet, wolle er nicht es wieder zurückhaben.
Ah, okay. Also ist auch so befriedigt. Was hat die Frau, wo hat die Frau denn die Lust an der Farbe Orange verloren? Ja,
in ihrer Wohnung, also plötzlich am Küchentisch, ich glaube, sie hat eine Wand gehabt und ist wie einfach die Wand, war wie weg die Freude an der
Verdammt, das ist ja echt hart. Aber ihr sagt auch, es gibt den Rückkanal dann, also bei dem Jungen natürlich nicht, der will ja nichts zurückhaben, aber bei der Frau, wenn jetzt irgendjemand die Freude an Orange der Frau zeigen könnte, stellt ihr den Kontakt auch wieder her?
Genau, wir fragen eigentlich, also übers Web muss man das ankreuzen, aber auch wir fragen dann am Schalter, wollen Sie kontaktiert werden, wenn wir jemanden finden, der oder die dasselbe, das in etwa gesucht wird, allenfalls findet. Also ein Beispiel, ein Mann hat einen halben Tag gefunden, konnte das sehr präzise beschreiben, nach wo und wann, und hat dann klar gesagt, ja, wenn jemand einen halben Tag verloren hat, ich bin gerne bereit, meinen halben Tag herzugeben.
Was wollt ihr denn mit dem Projekt den Menschen zeigen bzw. geben?
Wir betrachten es als eine Kunstaktion, sind aber ein bisschen überrascht von der, ich sag mal, Ernsthaftigkeit. Also die Menschen sind sehr ehrfürchtig diesem Thema gegenüber und es ist sicher nicht jetzt ein psychologisches Projekt so geworden, aber es hat die Leute sehr bewegt. Also was wir wollten eigentlich ursprünglich, ist sicher eigentlich dem Materiellen in Zürich, weil dieses Fundbüro ist eigentlich im Inbegriff vom Materiellen, das ist inmitten des Bankenviertels, wollten wir eigentlich ein bisschen eine Gegenstimme geben und aufzeigen, Mann oder Frau kann durchaus auch mal Nicht-Materielles verlieren und das wollen wir eigentlich thematisieren.
Sagt Patrick Boll, der Organisator des ersten Fundbüros für Immaterielles, steht in Zürich und ihr könnt es auch im Netz besuchen, fundbüro2.ch. Das war die Redaktionskonferenz für heute. Sebastian Rams und Thilo Jahn sagen tschüss, wir hören uns morgen wieder. Wir gehen, glaube ich, nach Hause, oder?
Ja, das ist das Beste, was man machen kann.
Auf jeden Fall. Oder wir halten es ganz mit Felix Neureuther. Bis morgen.
Ich fahre nach Hause und da gehöre ich hin und ja.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.